Green Up Your Life.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von unserem Energy-Podcast Green Up Your Life. Ihr seid jetzt hier gerade vor Ort live dabei, wie wir einen Podcast aufzeichnen zum Thema Nachhaltigkeit. Und dafür sitzen wir in den Schönhauser Allee-Arkaden. Die haben aktuell die Nachhaltigkeitstage, sogar eine Woche lang. Von heute Montag noch bis Samstag könnt ihr euch hier vor Ort über die verschiedensten Themen im Bereich Nachhaltigkeit informieren. Zum Beispiel könnt ihr Kochworkshops mitmachen mit Markus Herbicht, einer wirklich Berliner Kochlegende. Könnt ihr ja mal gucken. Ich glaube, ich habe vorhin Kürbisse schön lecker gesehen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch selber Smoothies zubereitet, um vielleicht so ein bisschen Obst, was ein bisschen länger lag, nochmal zu verwerten. Es gibt verschiedene Ideen, wie ihr euch durch die Stadt bewegt, falls ihr schwer einkaufen wart, auch das alles nachhaltig zu gestalten. Das alles passiert hier in den Schönhauser Allee-Arkaden vor Ort mit euch. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Moment da bleibt, denn ich habe mir auch großartige Gäste dafür eingeladen, die ich jetzt begrüßen möchte. Das ist einmal Anna Schunk, entschuldige, du bist Journalistin für Nachhaltigkeitsthemen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
Und du bist ja gerade erst noch ganz frisch heute wieder in Berlin angereist, wohnst hier eigentlich und kommst eigentlich gerade von einer ganz anderen Veranstaltung noch. Quatscht also den ganzen Tag über Nachhaltigkeit.
Mehr oder weniger ja.
Ja.
Und gerne.
Das ist sehr gut. Deswegen bist du eingeladen in diesen Podcast. Außerdem haben wir mit dabei David von Freya.
Korrekt.
So, und jetzt sind alle erstmal, Moment mal, Freya, was könnte das sein? Das ist ein Zero Waste Restaurant.
Korrekt.
Was bedeutet denn das?
Oh, wir probieren ganz, ganz viel Müll zu vermeiden.
Mhm. Das ist ja, wenn man sich das vorstellt, also ich koche zu Hause und versuche da irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Tomate reinzumachen und dann brauche ich noch vielleicht eine Sojamilch oder irgendwas und alles ist immer extra verpackt in 17.000 mal Plastikfolie oder verschiedenen Papiertüten. So ist es natürlich auch, wenn man in einem Restaurant kocht. Auch ihr müsst Zutaten kaufen. Wie schafft ihr das denn zum Beispiel, euren Müll zu reduzieren? Weil irgendwoher müssen ja eure Sachen auch kommen.
Wir haben eine ganz tolle Maschine bei uns im Restaurant, eine Kompostiermaschine. Das heißt, da können wir schon mal unsere ganzen Reste innerhalb von 24 Stunden kompostieren. Aber wir schauen natürlich auch genau, wie wir Dinge einkaufen, was wir benötigen, was auf dem Menü steht. Und da wir auch noch tierfrei arbeiten, macht es noch ein bisschen einfacher, auf Verpackungen zu verzichten.
Mhm. Und so eine Kompostiermaschine, wie groß ist denn sowas? Habt ihr dafür einen extra Raum oder wie funktioniert das?
Die Kompostiermaschine sieht eigentlich aus wie eine Eismaschine.
Ja.
So 1,20 mal 2,20 Meter. Das ist schon ein großes Gerät. Mhm. Und da passen 75 Kilo Reste rein. Und die werden reduziert auf 10%. Und die lassen wir 6 bis 7 Tage laufen. Und dann entleeren wir die Maschine bis auf ein Drittel. Und die ganzen Reste, die wir da haben, geben wir dann zurück an die Bauernhöfe, die es dann wiederum auf die Felder werfen.
Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Also wo kam der Moment, dass ihr gemerkt habt, wenn ich so koche, entsteht ja so ein Berg von Müll, den ich immer rumschleppe. Also wie ist es zustande gekommen?
Ich habe mich mit 27 selbstständig gemacht, mit einer Catering-Firma. Und da war es in meinem Leben noch nicht wirklich, da ging es noch nicht wirklich viel um Nachhaltigkeit. Mhm. Und Stück für Stück habe ich mich mehr mit der Thematik beschäftigt, habe viele Sachen an meinem Körper selber ausprobiert, Diäten, vegetarisch, vegan, bulletproof und bin dann immer mehr zu dem Thema Nachhaltigkeit in Sachen Müllvermeidung gekommen und habe mich da viel eingelesen und habe dann irgendwann probiert, das Catering so ein bisschen in die Richtung zu bewegen, weil ich beim Catering extrem gemerkt habe, wie viel Müllsäcke ich am Ende des Tages habe. Und dann kam irgendwann die Idee, warum nicht ein Restaurant zu öffnen, was halt so wenig Müll wie möglich produziert und was noch tierfrei ist. Und das haben wir dann gemacht.
Jetzt hast du gerade gesagt, vegane Ernährung. Ich habe eine relativ aktuelle Studie gefunden. 100 Gramm Fleisch sind wohl so schädlich wie 40 Kilometer Pkw fahren. Das ist natürlich immer ein bisschen, wie soll ich mir das vorstellen? Also ich finde es schwer zu vergleichen, Autofahren mit Fleisch essen. Aber Anna, wie ist denn das bei dir zum Beispiel? Vegane Ernährung ist ja etwas, was man vielleicht gerne umsetzen möchte, aber nicht so leicht ist, wenn man vielleicht von der vom Fleischfressertum kommt sozusagen. Was hast du für Tipps, wie ich mich anfangen könnte?
Vor allen Dingen damit nicht so hart zu dir selbst zu sein, würde ich sagen. Ich finde das, was aktuell sehr viel passiert, du hast gerade gesagt, als du angefangen hast, war Nachhaltigkeit noch nicht so ein großes Thema. Das ist bei mir so ähnlich. Mittlerweile haben die meisten Menschen eine grobe Idee davon, was das bedeutet. Und damit einher geht glaube ich, auch bei vielen so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen,
ja,
oder so eine leichte Scham, wenn sie etwas nicht richtig gemacht haben oder gar nicht genau wissen, was jetzt eigentlich richtig ist. Mhm. Und Nachhaltigkeit ist ein wahnsinnig großer, dehnbarer, sehr trendiger Begriff. Das ist hoffentlich ein Trend, der bleibt, aber auch einer, der, glaube ich, an viele Menschen sehr, sehr hohe Ansprüche stellt. Und deshalb würde ich alle einfach dazu einladen, nicht so streng mit sich selbst zu sein und halt erstmal zu schauen, ist es überhaupt das, was ich machen möchte? Ist halt der Verzicht auf tierische Produkte wirklich mein Beitrag? Oder gibt es eine andere Stelle, an der es mir vielleicht noch leichter fällt? Denn wir haben ja wirklich sehr, sehr viele Hebel und die liegen auch nicht alle im Individuellen.
Absolut. Also genau, was du sagst. Ne? Man macht sich dann manchmal selber viel Druck und denkt, oh Gott, wie kann ich es umsetzen als nächstes? Auf der anderen Seite, du bist ja auch eine Person, du stehst ja schon auch in der Öffentlichkeit, hast ja das Viertel vor Mac gegründet und bist Journalistin und bist viel einfach auch vor Ort als Speakerin. Und ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile beim Thema Nachhaltigkeit an einem Punkt, da ist es vielleicht so ein bisschen, da weiß der eine schon besser, wie es geht immer als der andere und man korrigiert sich auch gerne. Erfährst du sowas viel?
Ich persönlich kann dankenswerterweise Nein sagen, was, glaube ich, daran liegt, dass ich gar nicht so einen Bock auf Vergleich habe. Ich bin gar nicht daran interessiert, die Grünste zu sein. Ich bin aber auch eh nicht so ein kompetitiver Mensch. Oh Gott, ganz schön viele Silben waren in dem Wort.
Ja, hast du aber gut gemacht.
Ja, ne? Danke. Ich vergleiche mich einfach nicht so gern und deshalb mache ich das auch in dem Bereich nicht. Ich kenne aber natürlich den Moment, in dem ich weiß, ich könnte etwas besser machen. Zum Beispiel, wenn die Biotomaten im Supermarkt wieder in Plastik verpackt sind, dann stehe ich natürlich auch mit einem großen Wissen, manchmal nicht unbedingt vor der Frage, was ist jetzt nachhaltiger, aber schon vor dem Problem, dass ich halt einen Tod sterben muss. Mhm. Und dann habe ich auch einen Konkurrenzkampf mit mir selbst ganz schnell.
Ja, ich habe es gerade eben wieder gemerkt, weil ich vor unserer Podcast-Aufzeichnung noch schnell dachte, ich renne mal schnell in den Supermarkt. Wir sind ja hier in einem Shoppingcenter in den Schönhauser Allee-Arkaden. Ich gehe mal schnell durch und guck mal, was will ich denn haben? Und dann dachte ich, ich hätte es gern vegan. Ich hätte aber auch gern nicht so viel Verpackung. Dann will ich es irgendwie auch gesund haben, nicht irgendwelche Kekse, also wenig Zucker oder so. Wie macht denn ihr das in eurem Restaurant? Wie entscheidet ihr euch dafür Rezepte, dass ihr sagt, das soll ja total gesund sein, aber es soll auch schmecken. Das ist, glaube ich, immer noch so ein Vorurteil, was viele haben, wenn ich anfange mit veganer Ernährung oder mit nachhaltiger Ernährung. Naja, dann ist es ja vielleicht ein bisschen trocken oder ein bisschen wenig gewürzt oder irgendwie sowas. Wie macht ihr das? Wie findet ihr Rezepte?
Also bei mir war es genau so, der Anfang, dass es auch mal nicht geschmeckt hat oder oft nicht geschmeckt hat, dass man irgendwas eingelegt hat, was nicht funktioniert hat, dass man fermentiert hat und es hat eigentlich geschmeckt wie Erbrochenes. Sachen passieren, aber du machst ja Fehler, um daraus zu lernen und um das dann besser zu machen. Und im Restaurant war es natürlich dann schon so, waren wir schon so weit entwickelt, dass wir genau wussten, was wir brauchen, wie viel wir davon brauchen. Da wir sehr regional und sehr saisonal arbeiten, macht es auch nochmal einfacher. Plus wir haben den direkten Kontakt auch zu unseren Lieferanten, Produzenten. Das heißt, da können wir schon sehr, sehr viel Einfluss nehmen auf das, was zu uns kommt. Mhm. Aber klar, es gibt bei uns genauso auch die Plastikcontainer mit den Seifen, die noch nicht irgendwie nachhaltig in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Was Nachfüllsysteme angehen, Weinflaschen, ist Glas zu 60% recycelbar, ist jetzt nicht das tollste Produkt. Papier ist für uns 100% recycelbar. Und man fängt ja auch so Stück für Stück zu Hause an. Für mich war damals so, ich habe, so dumm es klingt, auf Müll zu verzichten, habe ich erstmal alles weggeworfen. Mhm. Was nicht in meinen Haushalt mehr gepasst hat, was die ganzen Plastikverpackungen anbelangt war. Und da war ich sehr extrem, aber so konnte ich für mich einen klaren Cut machen und konnte sagen, das möchte ich erstmal nicht mehr. Und wie kann ich jetzt einen Weg finden, das zu ersetzen mit nachhaltigen, grüneren, bewussteren, ökologischeren Produkten? Mhm. Und da kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, was er kann, was er schafft. Ich meine, eine Frau, oder jetzt das ganz einfache Beispiel, eine Mutter mit drei Kindern, die nur Mutter ist, die wird nicht darauf achten, dass sie jetzt irgendwo einkaufen geht, die Biotomaten holt und die in eine Papiertüte steckt.
Ja.
Da kann jeder am Ende des Tages selber für sich entscheiden. Und das ist ja unser Ansatz auch vom Restaurant, dass wir den Leuten, auch mit der Bäckerei, die wir jetzt im letzten Jahr aufgemacht haben, dass wir Orte schaffen wollen oder geschafft haben, die sehr, sehr einfach sind, undogmatisch, für alle erreichbar sind und man somit schon was Gutes tun kann. Aber klar, es ist einfacher zu sagen, wie kann ich denn nachhaltiger sein? Natürlich, dann hole ich nicht ein Kilo Hackfleisch, sondern nur 500 Gramm Hackfleisch. Mhm. Und damit fängt schon der Gedanke an, dann bringst du schon den Ball ins Rollen, dass Leute anfangen, bewusster nachzudenken, wenn sie einkaufen gehen.
Ich glaube auch, was ihr jetzt beide schon angesprochen habt, ist so ein bisschen dieses Gefühl, dass, okay, ich will es jetzt einfach mal ausprobieren. Schade, hat beim ersten Mal leider gar nicht geklappt. Es hat nicht so köstlich geschmeckt oder, also du hast es gerade anders formuliert. Das kann auch mal nicht klappen, was man sich da vornimmt und dass man da, wie du gesagt hast, eben nicht so streng zu sich selber ist. Das ist jetzt bei euch beiden so, dass ihr diesen, ja, ich sag mal, schon relativ lang diesen Weg geht. Wie habt ihr das beobachtet, dass sich Einstiegsmöglichkeiten vielleicht verändert haben in diese Idee, ich möchte nachhaltiger leben? Also ihr seid ja schon beide sehr, sehr lange dabei, euch damit zu beschäftigen, bei dir mit dem Zero Waste, bei dir deine verschiedenen Projekte. Ich weiß nicht, mittlerweile ist es ja schon so, dass ich einfach in den Supermarkt gehen kann und da ist eine ganze Theke voll mit veganen Sachen. Also da muss ich gar nicht mehr nachdenken sozusagen, da wird schon viel Arbeit abgenommen. Aber ist das überhaupt der richtige Weg, das so zu machen?
Das Angebot zu vergrößern, meinst ja. du mit richtigem Weg?
Ja.
Sicherlich ist eine Sichtbarkeit wichtig. Mhm. Vegan werden ist ja nicht der einzige Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist auch immer wichtig zu sagen, obwohl es natürlich ein großer Hebel ist, dass es halt auch andere Ansatzpunkte gibt. Und gleichzeitig sind vegane Produkte oder ist ein veganes Angebot, glaube ich, ganz, ganz wichtig für eine gewisse Awareness gewesen. Also wenn wir zum Beispiel gucken, so abgepackte Wurst im Supermarkt, dass die halt einfach zugänglich ist und dass Leute Bock kriegen, die zu probieren, liegt sicherlich auch daran, dass sie sich von Seh- und Geschmacksgewohnheiten nicht so doll umstellen müssen und dass es halt einfach total einfach ist. Und ich glaube, eine Einfachheit ist was wir nicht unterschätzen dürfen. Eine einfache Zugänglichkeit, sicherlich total schön bei euch im Restaurant. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die halt wirklich nicht in ein Restaurant gehen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall zum Beispiel auch Bioprodukte in Discountern. Es war ja auch lange eine große Diskussion, ist das cool, als halt zum Beispiel die Zertifizierer so wie Bioland, Demeter und Naturland angefangen haben, mit Discountern zu kooperieren, ob das eine gute Idee ist. Und ich würde da immer sagen, ja, weil wir brauchen eine Sichtbarkeit und eine Zugänglichkeit. Wenn wir sowas wie eine Agrarwende zum Beispiel schaffen wollen, dann ist unser Kassenbon sicherlich nicht der Stimmzettel, das ist letzten Endes eine politische Entscheidung, aber es macht schon was, wenn sich mehr Leute interessieren und vielleicht leichtere Zugänge finden, um sich dann später weiter zu informieren und einen Next Step zu gehen. So.
Okay, also größeres Angebot auf jeden Fall wichtig, Sichtbarkeit wichtig. Jetzt seid ihr beiden auch total drin im Thema. Ich frage jetzt aber auch mal ganz privat Sachen, weil du meinst, es geht nicht nur um Ernährung, es geht auch um andere Themen. Wir sitzen hier in einem Shoppingcenter in den Schönhauser Allee-Arkaden und ich finde es total schön, dass es hier ein Angebot gibt, sich mal einfach so spielerisch der Thematik zu nähern, ohne gleich zu sagen, naja, jetzt treffe ich wieder eine Kaufentscheidung und damit unterstütze ich direkt wieder irgendetwas, also irgendwas unterstützt man ja mit seinem Kauf und muss ich das eher so oder eher so sehen und ich brauche es aber, ich traue mich nicht, ist es jetzt doch aus Plastik oder sollte es lieber aus Holz sein oder was auch immer. Wie ist denn das bei euch? Könnt oder konntet ihr euch den Spaß am Shoppen erhalten oder shoppt ihr einfach gar nicht mehr so gerne?
Was denn shoppen? Alles.
Was dir Spaß macht. Also es gibt ja, also ne, klischeemäßig shoppen Männer gerne im Baumarkt und Frauen gerne im Klamottenladen, aber also was du vorher gesagt hast, da gehe ich gerne rein in den Laden und möchte ich alles am liebsten mitnehmen.
Wenn das Konto gefüllt ist, kann man das, glaube ich, schön machen.
Genau.
Aber so ist mein Ansatz nicht, dass ich irgendwo reingehe und sage, ich will jetzt alles kaufen, was ich sehe. Ich bin da sehr genügsam. Ich brauche nicht viel. Ich kann natürlich jeden Morgen bei mir in der Bäckerei essen. Alles, was so essensmäßig ist, habe ich extrem abgedeckt. Mhm. Bei mir ist es dann eigentlich wirklich primär Arbeiten. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 3,5. Der probiere ich schon ganz früh auch Nachhaltigkeit beizubringen. Mit der gehe ich dann oft noch einkaufen. Wenn wir einkaufen gehen, dann gehen wir eigentlich nur in den Biomarkt, dass sie da auch schon direkt ein Gefühl bekommen, was gute Produkte sein können, dass sie nicht verpackt sein müssen, um die zu kaufen, dass man die nicht nochmal einpacken muss, um die zu kaufen. Aber genauso auch das Spielzeug, was ich für sie kaufe. Also ich kaufe das ganze Spielzeug, Bücher etc., alles bei eBay, Kleinanzeigen. Es gibt so viele Geschichten, das alles gebraucht zu kaufen. Und dass es jetzt nicht wirklich immer die neueste Geschichte sein muss, das ist schon seit meines Kindesalters schon immer bewusst gewesen. Also da achte ich schon sehr auf die Erziehung, was meine Tochter sieht, hört und was sie wirklich braucht. Das bekommt sie ja von mir mit. Und ich glaube, da sind wir ein ganz wichtiger Antreiber, unseren Kindern mitzugeben, was sie wirklich brauchen. Und je weniger wir von irgendwelchen Handys oder Laptops oder Spielzeugen reden, desto weniger wollen die Kinder das auch. Und da muss man den Kindern klar machen, was wirklich notwendig ist.
Super spannender Punkt, auch mit den Kindern. Ja, wolltest du auch direkt
ich
was sagen?
Gleich,
ja.
Ich kann gleich einhaken. Ich finde es interessant, meine Tochter ist 5 und die hat auch Plastikspielzeug, weil, also ich mache es ein bisschen anders als du, obwohl wir, glaube ich, einen ähnlichen Ansatz haben. Also ich versuche da schon ähnliche Werte mitzugeben und ich habe zum Beispiel, bis die 3 war, alle Kleidung leihen können. Das ist natürlich auch total privilegiert, dass ich und praktisch, dass ich Freundinnen hatte, die mir halt Kleider geliehen haben und dass wir die Sachen halt weitergeben und auch einen ähnlichen Geschmack haben und so. Aber sie lebt halt in der Welt, wo halt auch Paw Patrol vorkommt. Keine Ahnung, ob ich das hier sagen darf, aber es ist halt einfach so. Und da bin ich ein bisschen wieder bei meinem Einstiegspunkt. So, natürlich können wir alles gebraucht kaufen, können wir alles leihen. Natürlich kann alles aus Holz sein.
Nicht
natürlich wäre das voll gut.
Nicht alles.
Ich finde es einfach nur super wichtig zu sagen, weil ich glaube wirklich, dass Leute sich schämen. Ich erlebe das auch. Also ich treffe ganz oft Leute, die halt mit mir abhängen, meine Freundinnen sind und dann so sagen, oh, sorry Anna, ich habe wieder eine Plastiktüte dabei. Und ich bin so,
ach,
ey.
Wirklich? So
ja,
extrem?
Natürlich.
Okay.
Mhm. Wirklich sagen Leute viel oder ey, du, ich jetzt gerade wieder, du hast ja gesagt, ich war unterwegs, am Wochenende war ich auf dem Festival, eine meiner besten Freundinnen hat sich 3-mal bei mir entschuldigt, dass sie ein Stück Fleisch vom Buffet genommen hat. So. Also es ist schon, glaube ich, sehr präsent, dass du halt
aber
entweder...
weil du mit dabei bist.
Weil ich da... Nee, ich denke schon, dass sie auch sonst darüber nachdenkt.
Okay.
Also sicherlich sagt sie es zu mir anders als zu jemandem, dessen Hauptberuf halt ein anderer ist, aber es ist ja schon präsent im Mindset. Wenn sie nicht wissen würde, dass es dann Ansatz für Kritik geben würde, dann würde sie sicher nicht entschuldigen. Wir schweifen ab. Also was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, in meinem Dafürhalten zu sagen, dass niemand halt perfekt ist. Und um die Frage zu beantworten, wie das mit dem Shoppen ist. Mhm. Ich habe in der Tat ein bisschen die Lust verloren. Und manchmal finde ich das schade. Ich habe früher wirklich, du hast das Klischee angesprochen, ich gebe das ungern zu, aber ich habe es voll erfüllt. Mhm. Ich habe immer gerne Kleider gekauft, bis ich verstanden habe, welche Industrie dahinter steckt. Jetzt macht mir das keinen Spaß mehr. Und manchmal denke ich so, oh Manu, ich würde es gerne nicht wissen, dann könnte ich jetzt nochmal für 5 € mir halt irgendwie einen Trenchcoat holen. Mhm. Also es ist schon was wir, glaube ich, facen können, dass damit auch irgendwie was verloren geht. Andererseits hilft es mir dann oft, darüber nachzudenken, dass ja auch das Glücksgefühl, das durch einen Kauf oder durch ein Schnäppchen entsteht, das ist ja wieder, gleiches Wort, nicht nachhaltig. Das ist ja oft etwas, womit wir halt was anderes kompensieren. Mhm. Und da, finde ich, kann man dann schon die Ganzheitlichkeitskiste aufmachen und sich auch daran erinnern, dass man vielleicht sein Glück dann auch woanders findet als in einem schnellen Schnäppchen.
Absolut. Ich habe aber auch viel darüber nachgedacht jetzt in Vorbereitung auf diesen Tag, dass wir natürlich auch in einer, was du auch da wieder nachhaltig, das Stichwort, Kultur leben, in der wir ganz schnell im Internet sehen, das ist aber ein hübsches Oberteil, das will ich sofort haben und morgen ist es geliefert, ist vielleicht nicht da auch schon der erste Ansatzpunkt, mal zu sagen, ich gehe mal in den Laden, wenn ich ein Oberteil brauche. Ich probiere es mal schon mal an, wenigstens in der richtigen Größe und bestelle mir nicht 10 verschiedene Versionen nach Hause, die Hälfte schicke ich zurück.
Ja, oder du machst eBay-Kleinanzeigen. Du hast gerade gesagt, es gibt ja 1000 andere Plattformen, Kleiderkreise, Mädchenflohmarkt, I don't know. Denn es werden ja wirklich auch immer wieder die gleichen Teile produziert. Ich finde es einen guten Ansatz. Sorry, ich habe mir wieder das Wort gegriffen, aber ich wollte noch mal auf dein Gebrauchtkaufen eingehen.
Das finde ich super.
Absolut, ja, auch eine Möglichkeit. Jetzt haben wir ja hier vor Ort auch noch ein paar verschiedene Workshops. Hier geht es heute auch viel ums Essen, aber auch ums... Wie kriege ich denn, wenn ich für mein Essen einkaufe, das Zeug überhaupt nach Hause? Wie seid denn ihr so? Seid ihr Fahrradfahrer? Schleppt ihr per Hand? Seid ihr auch mal mit dem Auto? Oder was es eben ja hier gibt, es gibt diese großartigen E-Roller, die sogar Platz für mehrere Getränkekästen haben. Habt ihr sowas zu Hause zum Beispiel?
Ich habe das noch gar nicht gesehen, da muss ich gleich mal hin.
Musst du mal hingehen, das sieht richtig spektakulär aus. Es ist wie diese E-Roller, die in allen vielleicht Großstädten auf jeden Fall rumstehen, nur ein bisschen breiter. Und dann passt da halt auch 1 bis 2 Getränkekisten drauf. Das habe ich mir vorhin mal angeguckt. Ist natürlich eine schöne Idee, aber wie seid ihr so in der Stadt unterwegs?
Also ich muss ja sagen, ich finde es ja, wir sitzen gerade direkt vor dem Einkaufsladen, Lebensmittelladen. Und ich sehe so viele Leute mit Jute-Taschen, mit Taschen, die sie selber mitbringen, mit Papiertüten. Also, und es ist ja auch eine politische Geschichte, zu sagen, es gibt keine Plastiktüten mehr. Ist super schön, das finde ich super. Es gibt den Anreiz wieder, weil es bei jedem Einkauf dann wieder so ein bisschen ins Bewusstsein gemacht wird. Ich habe einen Bewegungsradius von ungefähr 1 Kilometer. Das heißt, ich gehe aus der Haustür raus, habe links das Restaurant, ich habe rechts die Straße runter mit die Bäckerei, die Straße weiter ist die Kita von meiner Tochter. Also viel bewegen tue ich mich nicht. Außerhalb dieses Radius, dass ich jetzt hier schon zu Schönhauser Allee gekommen bin, war schon sehr weit.
Das ist richtig eine Weltreise heute gewesen.
Das war schon eine extreme Weltreise für mich.
Du, ich wollte dir auch mal die große, weite Welt zeigen heute.
Ja, das ist sehr lieb von dir, dankeschön. Aber nee, ich muss sagen, wir haben jetzt ein E-Auto-Leasing auf die Firma, wo wir unser Brot mit ausfahren. Und das benutzen wir auch, um natürlich dann private Dinge zu erledigen. Und ich liebe es natürlich dann auch, dann rauszufahren an Schlachtensee und da den Tag zu verbringen. In der Stadt selber laufe ich viel, mein E-Roller hier, mein Fahrrad da. Aber ja, ich probiere halt so viel wie möglich zu arbeiten. Und deswegen muss ich mich nicht so viel bewegen.
Okay, du musst dich nicht viel bewegen, du schon eigentlich, oder? Hui!
Wow, das war laut.
Energie.
hier im Hintergrund. Ja, ich bewege mich ein bisschen mehr. Mein Radius ist größer, aber nicht viel größer, weil ich auch in der Stadt bleibe. Und da sind die Füße oder das Fahrrad mein Mittel der Wahl. Ich hatte seit kurzem habe ich ein Lastenfahrrad. Mhm. Auch ein bisschen Klischee, but I love it. Vor allen Dingen wegen des E-Motors auch.
Ja.
Aber ich finde halt zu Fuß gehen auch gut. Und ich finde, dass wir in Großstädten ja wirklich auch das Glück der öffentlichen Verkehrsmittel haben, die
Absolut.
Man eigentlich ganz gut nutzen kann.
Mhm.
Außer ich bin ganz faul, dann nehme ich auch mal ein Taxi. Aber ein Auto habe ich nicht.
Ja. Ja, also, weil ich habe so für mich nochmal reflektiert, wie das bei mir ist. Ich fahre schon extrem viel öffentliche Verkehrsmittel einfach. Ich habe mir auch sofort, als das möglich war, dieses Deutschland-Ticket geholt, weil ich dachte, das ist ja perfekt. Aber ich bin auch schon vorher viel Bahn gefahren, habe es aber bei mir im Umfeld erlebt, dass ganz viele gesagt haben, naja, wenn es so günstig ist, dann kann ich auch echt mal Öffis mehr fahren. Also, dass das echt was gebracht hat.
Glaube ich auch. Mhm. Glaube ich auch. Haben die das gesagt beim 9-Euro-Ticket oder beim 49?
Nee, tatsächlich beim 49-Euro-Ticket, weil der Arbeitgeber das gestellt hat dann auch noch. Also mal abgesehen davon, dass es sowieso günstiger gewesen wäre mittlerweile als Auto, wurde noch der Weg dahin sozusagen erleichtert, es überhaupt selber anklicken zu müssen. Und dann seitdem fahren die ganz, ganz viel Öffis.
Ach, interessant. Und ArbeitgeberInnen sind auch eher bereit, dann 49 Euro zu zahlen als mehr?
Genau.
Mega.
Ja, also das hat richtig was gebracht und ich glaube, da bin ich bei einem Punkt, wo du gerade schon einmal noch so mit dem Zeigefinger so, ja, genau, da ging es um die Plastiktütenentscheidung. Es sind auch viel einfach politische Entscheidungen, die uns helfen, leichter nachhaltige Entscheidungen zu treffen, oder?
Nein, weil, also ich will dir natürlich nicht wirklich widersprechen, aber ich würde das ein bisschen umdrehen. Also ich finde nicht, dass es an uns Bürgern und BürgerInnen ist, nachhaltige Entscheidung. Also es ist nicht unsere Aufgabe, für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen in einer Welt, die von einer Klimakatastrophe, ich sage bewusst nicht Krise oder Problematik, betroffen ist. Das ist kein Gefühl, das ist wissenschaftlich belegt. It's science, not opinion. So, wir haben da ein Problem. Und um Probleme dieses Ausmaßes kümmert sich in einer Demokratie normalerweise eine Regierung und nicht der oder die Einzelne. Und ich denke, wir brauchen immer auch einen Druck aus der Masse sozusagen und wir sollten da aware bleiben und es ist sicherlich schön, gute Konsumentscheidungen zu treffen, aber es liegt nicht an, also es muss nicht uns leichter gemacht werden, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern es darf eine politische Entscheidung getroffen werden, wie du gerade schon gesagt hast, zu einem Plastiktütenverbot zum Beispiel, zu einem Plastikstrohhalmverbot, gibt's ja alles. Und halt auch gegen Lobbys, die halt große Hebel verhindern, wie zum Beispiel unnachhaltige Banken, die halt immer noch in unnachhaltige Projekte Milliarden und Abermilliarden investieren zum Beispiel. Oder Energiewende, ich habe es gerade schon gesagt, Agrarwende, das ist ja keine, das liegt ja nicht in deiner und meiner Hand nur.
Absolut nicht, nein. Aber genau das ist es halt. Ich habe manchmal das Gefühl, auch bei politischen Entscheidungen wird dann was durchgesetzt wie das Strohhalmverbot und ich will es gar nicht jetzt so ganz dolle kleinreden, das ist ja auch schon eine gute Entscheidung gewesen, aber dann denke ich, also das ist schön, dass ich während der Klimakrise oder der Klimakatastrophe da sitze und mein Trinkpäckchen aus dem Papierstrohhalm, was nach Matheheft schmeckt, austrinke und währenddessen
Klimaziele politisch nicht eingehalten werden,
ja,
obwohl
genau.
sie versprochen und rechtlich eigentlich eingehalten werden.
Mhm.
Mensch, ja, finde ich auch. Und da kommt, glaube ich, dann auch oft so ein Papiertigerchen-Gefühl auf, beziehungsweise dann wieder Frustration in der Bevölkerung. Und das finde ich eigentlich schade. Also bei den Leuten, die dafür kämpfen, die vielleicht aktivistisch sind oder hier und da mal protestieren, gibt es eine Frustration. Und bei Menschen, die denken, sie hätten etwas richtig gemacht und dann irgendwann merken, naja, das bringt aber auch nicht so viel, dann halt auch. Und das tut mir oft leid für uns alle.
Mhm.
Und da denke ich manchmal so, oh komm, ein bisschen mehr.
Umso wichtiger, dass es Menschen wie euch beide gibt, dich einmal mit deinen vielen, vielen Vorträgen, deinen vielen Projekten, deiner ganzen Aufklärungsarbeit, aber auch eben mit dem Angebot, dass du, David, schaffst, dass man zu dir kommen kann und sagen kann, weißt du was, da gehe ich einfach hin und dann habe ich einfach mal nicht mehr die Sorge. Dann muss ich mir nicht darüber nachdenken, groß, lang noch, naja, jetzt hatte ich das und das dort zu essen, aber wahrscheinlich ist da meine CO2-Bilanz wieder, was du gesagt hast, Anna, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich zu Hause sitze. Wie ist es für dich? Schaffst du da immer motiviert zu bleiben? Oder merkst du das bei dir, bei deinem Publikum oder deinen Kunden, wenn die im Restaurant sitzen, dass es wie so eine Erleichterung ist oder irgendwie sowas?
Total. Die Erleichterung sobald die bei uns reinkommen, fällt die Erleichterung ab. Perfekt. Das ist ja ein Unterschied. Das Restaurant ist natürlich ein bisschen hochpreisiger und die Bäckerei ist halt eine Bäckerei. Da ist natürlich der Preis nochmal ein ganz anderer. Das heißt, da sind auch die Kunden ganz anders. Und da ist auch so ein bisschen die Wertschätzung nochmal eine andere. Also ein gutes Brot jeden Tag zu kaufen oder ein Croissant oder was immer wir auch im Angebot haben, vergleichsweise mit einem 4- oder 5-Gang-Menü im Restaurant zum anderen Preis, da ist man natürlich, jeder kann machen, was er möchte, aber ich merke schon, dass die Leute natürlich sich wohlfühlen bei uns. Und da wir so undogmatisch an das Thema rangehen, und Pragmatismus ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Wort, deswegen ist Politik ein ganz wichtiges Thema, aber auch Unternehmertum ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, dass unsere, also die Generation, jetzt, wo ich drin bin, so die 78er und ein bisschen jünger vielleicht, ein bisschen älter vielleicht, wahrscheinlich auch noch, also die 80er geboren sind, ich glaube, die haben beides erlebt noch. Also ich bin auch aus Berlin, aus dem Osten, das heißt, meine Eltern, alle sind aus dem Osten, alle sind aus der DDR, das heißt, ich habe beide Seiten komplett mitbekommen und sehe jetzt auch diesen Wandel mit, den wir klimamäßig hinbekommen haben. Und deswegen ist es, glaube ich, an den Unternehmern nachhaltiger zu wirtschaften, mit deren Ideen auf den Markt zu kommen und nicht irgendwelche Lieferdienste auf den Markt zu blasen und da Milliarden an Euros reinzustecken und selbst nach 10 Jahren nicht irgendwie schwarze Zahlen zu schreiben. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen dran, dass wir bewusster ein Unternehmertum angreifen und das auch politischer gefördert wird, als dass wir immer nur irgendwo Geld reinblasen, was am Ende des Tages uns nichts hilft.
Da willst du ganz dringend was zu sagen, das merke ich schon.
Ja, ich weiß gar nicht, ob so dringend. Ich wollte eher sozusagen die Erlaubnis, weil ich dich fragen wollte, in der Tat, weil ich finde, du hast es total gut gesagt und ich bin natürlich deiner Meinung, aber siehst du die Verantwortung wirklich bei den UnternehmerInnen? Oder fühlst du dich da dann auch manchmal politisch allein gelassen und wünschst dir bessere Rahmenbedingungen für dich und deine KollegInnen? Oder denkst du wirklich, okay, nee, das bringt nichts, das schaffen wir alleine aus der Unternehmerinnenschaft raus?
Sorry, dass ich gegendert habe, es tut mir sehr leid.
Alles gut, darum soll es heute nicht gehen.
Bitte da auch kein Dogma übrigens.
Ja, genau, da bin ich nämlich ganz undogmatisch. Es kommt drauf an, also ich würde jetzt nicht, ich renne jetzt nicht zur Politik, sage, ich mache jetzt was Nachhaltiges, bei uns ist alles vegan, gib mir mal jetzt Geld dafür. Also jeder Unternehmer.
Nee, nicht das Geld, die Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel, du hast gerade Transport oder halt irgendwie zum Beispiel besser an Produkte ranzukommen, die deinem Anspruch entsprechen, weil sie halt regional angebaut werden
und dafür Flächen gibt. Da sind wir schon gut aufgestellt. Was mich so ein bisschen stört, ist das Bio-Siegel, das ist aber eine andere Sache. Die Zertifizierung und sowas, da könnte man vielleicht was anderes machen. Dass sich auch die kleinen Bauern, die alles natürlich anbauen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, du suchst ja eine Thematik aus, die du liebst und wo du voll hinterstehst und das machst du dann einfach. Und das ziehst du hoch und ziehst es durch und aber du willst natürlich so wenig wie möglich, willst du die Politik in deinem Unternehmen drin haben. Es sei denn, du gehst auf den Lobbyismus zu, da sagst, da will ich hin, ich will da Einfluss nehmen, negativ wie positiv. Aber je größer du als Unternehmen wirst, desto mehr Einfluss wirst du generell haben. Wenn du ein Unternehmen bist mit 100 Angestellten oder ein Unternehmen mit 10.000 Angestellten und dahin will ich hin, dass ich da Einfluss nehmen kann und dann die Schrauben langsam zuziehen kann.
Ich glaube, da können wir alle gerade ganz gut mit leben. Das finden wir alle, können wir uns alle einigen auf jeden Fall. Ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, eure Projekte, eure Ideen und eure Energie hier einmal kurz vorzustellen, die total wichtig ist, um Nachhaltigkeit auch weiter leben zu können, mit Spaß leben zu können, was du angesprochen hast, Anna, dass sich nicht irgendwie zu verzetteln in irgendeinem schlechten Gewissen oder in irgendeinem politischen Problem, sondern einfach mal umzusetzen, so wie du es machst, David, einfach zu sagen, das ist jetzt mein Projekt, ich mache das jetzt einfach und dann wollen wir mal sehen, wer hier am Ende den längeren Atem habt. Und es ist wichtig, dass ihr mit eurem Beispiel vorangeht und dass ihr das zeigt, dass das Spaß macht. Also, ne? Dass ja, es eben keinen Druck geben muss.
Es darf nach wie vor Spaß machen. Ja. Und wir dürfen uns auch noch Kraft behalten, um halt zu kämpfen, wenn wir das wollen.
Absolut. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Es hat mir viel Spaß gemacht, in dieser Location das mal aufzunehmen. In so ein, weiß ich, habe ich auch noch nicht gemacht. Ne? Also man erlebt ja viel.
Ich habe es geliebt. Aber, ich habe es geliebt.
Ja, also das ist dann, dann haben wir es. Ich habe es auch geliebt. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben, die eingeschaltet haben und die diesen Podcast jetzt auch noch nachhören können. Findet ihr natürlich auch unsere ganze Reihe Green Up Your Life. Alles auf energy.de, überall, wo es Podcasts gibt, zu ganz, ganz vielen verschiedenen weiteren nachhaltigen Themen. Unter anderem tatsächlich auch Banken werden dort angesprochen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr euch weiter informieren könnt. Ja, bleibt mutig, bleibt neugierig und viel Spaß.
Dankeschön.
Vielen Dank, Selina.
Green Up Your Life, einer von vielen Energy Original Podcasts. Ab sofort in der Energy App und überall da, wo es Podcasts gibt.